Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr dabei seid am 12. April 2024 zur inzwischen 152. Folge. Und da die Olympischen Spiele in Paris 2024 gerade vor der Tür stehen, habe ich mich zurückerinnert, dass vor 3 Jahren so Richtung Fukuoka gab es dieses kleine, aber feine Hörspiel über den deutschen Schwimmsport bereits. Ich bin immer noch erstaunt, dass es dieses Projekt immer noch tatsächlich gibt, dass es Anklang findet, dass es Hörer findet und freue mich darüber, dass ihr mit mir gemeinsam hier jede Woche in die Welt des Schwimmsports eintaucht, gemeinsam Geschichten erlebt, gemeinsam den Geschichten zuhört, den Protagonisten zuhört und diesem wunderbaren Sport die Aufmerksamkeit schenkt, die er verdient hat. Denn es ist, so toll das ist wirklich ein Sport, wo es Mann gegen Mann, Frau gegen Frau geht, im Wasser, Kopf an Kopf rennen, bis zum Anschlag, bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Meter. Es geht auch gerne häufig, dass die Sportler und Sportlerinnen gegen die Uhr schwimmen, dagegen singen, sich selber zu verbessern, sich selber zu beweisen. Wir sind besser geworden, die Früchte zu ernten für all den Trainingsfleiß, den sie in den vielen Stunden im Pool gelassen haben. Und das gilt es hier zu honorieren und nach vorne zu tragen und zu zeigen, was für tolle Charaktere unterwegs sind, was für ein wundervoller Sport das ist. Und genau das ist es, worum es auch in dieser Episode wieder gehen wird. Wir werden uns mit den Highlights des vergangenen Quali-Wochenendes beschäftigen. Wir werden einen Ausblick geben, wie denn die Situation im deutschen Schwimmsport Richtung Olympische Spiele bei den Frauen aktuell aussieht. Also wo bestehen denn realistische Chancen und für wen sich für das Highlight im Sportlerleben zu qualifizieren. Dann werden wir am Anfang ein bisschen über die Architektur von Schwimmarenen, von Schwimmbädern, von Wettkampfbecken philosophieren und am Ende in der Wissenschaft der Woche einen Blick in die einzelne Trainingseinheit werfen, wenn wir uns fragen, ist das eigentlich egal, in welcher Reihenfolge ich das Set schwimme oder hat sich mein Trainer, meine Trainerin da denn wirklich was bei gedacht und macht das Sinn, so wie wir das jeden Tag im Wasser absolvieren. Ihr kennt auch das Spiel. Bevor wir damit anfangen, mit den wirklich harten Themen, möchte ich ein dickes Danke rausschicken an all die Supporter und Unterstützer, die dieses Projekt hier am Laufen halten, die mich mit Kritik, mit Lob, mit Hinweisen versorgen. Und ich möchte mich an der Stelle vielleicht auch mal entschuldigen, denn hier und da bin ich einfach ein bisschen dösbaddelig, um das mit in die Folge reinzunehmen. Und dann rutscht es mir leider durch, dass letzte Woche haben wir zum Beispiel drüber gesprochen, über den kleinen April-Scherz, den es von mir gab. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass Swiss Swimming sich schon vor 2 Jahren in Swiss Aquatics umbenannt hat und damit quasi der Vorreiter der neuen Aquatics-Bewegung gewesen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist nie böse gemeint. Manchmal bin ich einfach ein bisschen verstrahlt und verballert und dann passt das hier nicht mehr rein. Aber wenn Kritik kommt oder Lob, wenn ihr mir anschreibt unter andre@swimcast.de oder auf den Social Media Kanälen, dann gebe ich mir wirklich Mühe, dort immer drauf zu reagieren und euch mit euch in den Dialog zu kommen und wenigstens Danke zu sagen. Apropos Social Media Kanäle, was Olaf Scholz kann, das kann der Swimcast hier schon lange. Auch mich gibt es auf TikTok. Und ähnlich wie unser Bundeskanzler werde auch ich dort nicht tanzen, sondern immer mal wieder kleine Videos hochladen. Und ich plane aktuell, diesen Kanal Richtung Deutsche Meisterschaften Ende April wieder mehr zu bespielen. 2 Anmerkungen noch. Wenn auch ihr mir ein fettes Lächeln ins Gesicht zaubern möchtet und sei es nur mit einem für euch vielleicht sehr geringen monetären Betrag, einer kleinen finanziellen Unterstützung für dieses Projekt, denn das zieht einige Ressourcen an sich, seien es Reisekosten zu den deutschen Meisterschaften, sei es das ganze Hosting und so weiter und so fort, macht das total gerne, ist es aber nicht gratis und gibt auch keine Werbung, dann könnt ihr mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und zwar ein dickes, das ziemlich lange da bleibt, egal ob es 1 Euro, 5 Euro oder 5 Millionen Euro sind, die ihr mir spendet, unter paypal.me/swimcast. Könnt ihr einen kleinen Obolus in die virtuelle Badekappe werfen. Ich habe es bereits angekündigt, letzte Woche und möchte heute noch einmal die Werbetrommel rühren. Ich durfte über die Geschichte des Swimcasts erzählen, einen Blick hinter die Kulissen geben und zwar Radio Ginseng hat mich interviewt und ich hatte die Gelegenheit in einer Stunde, ursprünglich waren mal 30 Minuten geplant, aber wer das Spielchen hier kennt, der weiß, kurz fassen, nicht unbedingt meine Stärke, also sind 60 ich war ja dabei, 60 interessante Minuten daraus geworden, die ihr euch auch gerne anhören könnt. Da kommt ihr auch einen Blick in meinen Musikgeschmack. Und zwar nächste Woche schon am 15., 18. und 21. April um 16 Uhr sowie am 16. und 19. April um 22 Uhr könnt ihr auf Radio Ginseng zur Geschichte des Swimcast etwas erfahren. So, jetzt habe ich euch lange genug unterhalten und die mit der Präambel, mit dem Prolog voll getextet. Wir beginnen mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche sind eigentlich gar keine Nachrichten, weil so richtig viel gab es nicht hier. Aber es gab in Großbritannien, im London Aquatic Center, die britischen Trials, also die britischen Ausscheidungswettkämpfe, die britischen Meisterschaften, wo sich die Sportlerinnen und Sportler für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten. Und das Ganze, das London Aquatic Center, war die Gastgeberstätte für die Olympischen Spiele 2012, müsste das gewesen sein, 2012. Und hatte damals seine Funktion vollumfänglich erfüllt. Es ist eine riesige Halle mit wahnsinnig vielen Zuschauerplätzen. Das kann man dann ausschmücken und mit Beleuchtung. Und dann ist die Bühne groß für die Weltstars dieses Sports. Und das war total super, weil man eine Weite hat. Auch fürs Fernsehen sieht das toll aus und es kommt super rüber. Und jetzt ist man da zu diesen britischen Trials in dieser gleichen gigantomanischen Halle. Und es fühlt sich vermutlich trotz, weiß nicht, wie viele Leute vor Ort waren, aber es waren 7000 Leute im YouTube-Stream dabei, also wird es auch vor Ort relativ voll gewesen sein. Doch eine sehr ruhige Stimmung und all das, was die Zuschauer gemacht haben, kam überhaupt nicht an, weil die Halle eben so weitläufig war. Und mir leuchtet, also vielleicht eine kleine Bitte an all die Architekten dort draußen oder wer auch immer mal die Gelegenheit hat, einen Wettkampfschwimmpool zu designen und zu bauen und eine Wettkampfschwimmhalle zu entwerfen. Macht es nicht so weitläufig. Ja, wir freuen uns alle, wenn es am Beckenrand irgendwie 5 Meter zum Laufen gibt und reichlich Platz für die Sportlerinnen und Sportler zum Warmmachen und für die Trainer, um sich auszubreiten, hinzusetzen und so weiter. Ja, das verstehe ich. Das ist total super und echt Luxus. Für die Stimmung ist das leider ein absoluter Killer. Die Fußballstadien haben das vor zig Jahrzehnten schon begriffen. Wir haben damals auch in so großen Leichtathletikarenen gespielt mit der Tartanbahn rundherum. Und dann fiel irgendwem mal ein, so, es ist irgendwie schwierig, wenn man da erste Reihe sitzt und dann sind trotzdem noch 60 Meter zu überbrücken oder wie weit auch immer das ist, bis zum Spielfeld, lass es 20 Meter sein, da kommt nicht so viel an. Lass uns doch mal die Zuschauerränge direkt an die Seitenauslinie rücken und so Tempel bauen, möglichst steile Tribünen, dass man wirklich von oben aufs Spielfeld drauf schreien, drauf lärmen, drauf anfeuern, drauf gucken kann. Und dann entsteht eine richtig elektrisierende Stimmung. Dann wird's richtig kribbelig und knisterig in diesem Fußballstadion. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich auch für die Schwimmhallen, für die Schwimmwettkämpfe wünsche. Wir haben so Hallen in Deutschland, unter anderem in Wuppertal, die Schwimmoper mit ihren wahnsinnig steilen Tribünen. Nicht umsonst wird die wegen ihrer herausragenden Stimmung permanent gelobt. Auch die Berliner SSE, die damals für die Olympiabewerbung 2000 gebaut wurde, ist eine Schwimmhalle, wo richtig Stimmung aufkommen kann, wenn dort bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder auch hoffentlich bei den deutschen Meisterschaften viele emotionale Zuschauende sitzen, Eltern, Familien, Fans und dort Krach machen und rasseln. Tragischerweise, finde ich, sitzt man dort als Zuschauer so ungefähr 5 Meter zu hoch. Ich würde dort gerne mal andere Konzepte und Studien sehen, wo man viel näher ranrückt und viel, viel flacher ist noch. Genau. Und das ist irgendetwas, was mir so in den Sinn gekommen ist in der vergangenen Woche, wo ich denke, ey, da kann man vieles besser machen. Ich meine, wir ziehen nicht zu regelmäßigen Wettkämpfen 10.000 Zuschauer an. Das passiert beim Schwimmen nicht. Aber die 600, 700, 800 oder 1.000, die kommen, die sollen bitte so wirken, als wären es 10.000. Und ich glaube, da kann man architektonisch tatsächlich noch einiges rausholen. Und dass es einige Neubauten gibt, das wissen wir. In Hamburg zum Beispiel, das Dulsberg ist neu gebaut worden, breiterer Umlauf, total super. In Dresden ist auch neu gebaut worden, da war damals auch in der Halle am Freiberger Platz, zu meiner aktiven Karriere noch, war es super eng, weil es auch super voll war. Das ist jetzt mit der zweiten Halle etwas größer und weitläufiger geworden, immer noch nicht opulent weitläufig, aber weitläufiger. Und auch der Potsdamer Brauhausberg war etwas, wo es immer relativ eng war, das jetzt mit dem neuen Bad oder auch der Luftschiffhafen dort etwas weiter geworden. Und in eine der eben drei genannten Hallen, dahin bewegen wir uns auch in der nächsten Kategorie, nämlich beim Blick auf die Wettkampf-Highlights. Und das vergangene Wochenende war jetzt nicht so irre reich an packenden, spannenden Wettbewerben. Und trotzdem ging es an drei Orten richtig hoch her. In Stockholm haben die Athletinnen und Athleten der offenen Klasse versucht, die ersten Pflichtzeiten für Europameisterschaften oder Olympische Spiele zu erschwimmen. Und in Hannover und in Hamburg, im Dulsbergbad und im Stadionbad, dort ging es in den Jahrgängen bei den Landesmeisterschaften und beim Nordtest, um schnelle Zeiten sich zu präsentieren, sich vielleicht auch nochmal für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Also eher bei den jüngeren Jahrgängen. Und da steigen wir mal ein in der vergangenen Woche. Denn es gab im Jahrgang 2009 ein Fernduell, aber eine Wiederauflage des Kraul-Sprint-Duells der letztjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und es sieht alles danach aus, dass es auch in diesem Jahr wieder eine Neuauflage erleben wird. Es geht hier vorrangig um Nana Boateng-Sekiere vom Hamburger SC und um Neri Lehmke von der SGS Hannover. Nana gewann letztes Jahr bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften schon 3 Medaillen. Neri stand dem mit zwei Medaillen gar nicht so viel nach. Und beide prallten schon im Mai bei den deutschen Titelkämpfen aufeinander, belegten über die 50 Meter Freistil Platz 1 und 2, über die 100 Meter Freistil Platz 1 und 3, jeweils mit dem besseren Ende für Nana Sekiere, und über die 200 Meter Freistil holte Nana dazu noch die Silbermedaille. Und beide haben die Freude am Schwimmen und die Leistungsfähigkeit nicht verloren . So war es nämlich Nana Sekiere, die beim Hamburger Nordtest über die 100 Meter Freistil nach 58,25 Sekunden anschlug, und Neri Lehmke im Jahr 2009 mit erst 15 Jahren war bei den Landesmeisterschaften in Niedersachsen mit 58,93 Sekunden unterwegs. Also alle beide bewegen sich wieder dahin, dass sie hier im Mai auch wieder im Finale gegeneinander antreten werden. Dass bei beiden noch etwas Luft ist nach oben, zeigt der Blick in die Vergangenheit. 57,8 und 58,8 waren ihre Zeiten über die 100 Meter Freistil letztes Jahr. Aber da sind sie ja schon wieder hin unterwegs und haben jetzt noch 6 Wochen Zeit, sich den Feinschliff zu holen und da ordentlich unterhalb dieser vergangenen Bestzeiten der Saison zu bleiben. Zu diesen beiden Sprint-Spezialistinnen gesellt sich noch Juliana Bottler von der SG Gladbeck-Recklinghausen. Juliana war zusammen mit Nana auch in Kranj bei den Central European Championships Multinations, also der zentraleuropäischen Länder, einem internationalen Nachwuchswettbewerb, durften sie dort schon internationale Startluft schnuppern. Und Juliana wird dieses Wochenende nochmal bei den NRW-Meisterschaften am Start sein und versuchen, den beiden hier zu folgen über diese Zeiten. Wir bleiben noch kurz in Hannover bei Neri Lehmke von der SGS. Sie gewann nämlich nicht nur die Silbermedaille über die 100 Meter Freistil in der offenen Klasse, sondern darf sich jetzt auch Landesmeisterin Niedersachsen in der offenen Klasse titulieren, denn die 50 Meter Freistil gewann sie in 26,64 Sekunden und schwamm damit auf Platz 1 in ihrem Jahrgang in der Bestenliste und ist dort jetzt schon 3/10 schneller, als sie das im vergangenen Jahr gewesen ist. Wenn wir einmal bei den jungen Jahrgängen sind, dann gehen wir mal noch ein Jahr jünger. Nicht, weil ich das so wahnsinnig dolle finde, 14-jährige Sportler oder Sportlerinnen zu benennen und zu sagen, boah, das war super und da kann noch groß was draus werden. Die Leistungen sind meistens total super, aber es ist schwierig, weil man mit 14 Jahren wirklich erst am Anfang einer leistungssportlichen Karriere steht. Und niemand kann sagen, wie sich das in 2 Jahren entwickelt, wenn eine körperliche Entwicklung dazu kommt, wenn die Pubertät dazu kommt, wenn vielleicht privat was dazu, ne, der erste Freund oder die erste Freundin, wenn der Schulstress zunimmt und so weiter und so fort. Es gibt wahnsinnig viele Unwägbarkeiten von 14 bis 17 Jahren, die keiner vorhersehen kann, die alle dazu führen können, dass es am Ende nicht für den ganz großen Wurf in die internationale Spitze reicht. Was ich aber am folgenden Ergebnis von Evelyn Wegrotzky vielleicht illustrieren möchte, ist die Tatsache, was sich im deutschen Schwimmen so ein bisschen geändert hat. Denn sie schwamm in Hamburg im Hamburger Dulsbergbad am Olympiastützpunkt mit ihren erst 14 Jahren die 200 Meter Delfin in 2:21.02. Und das kam mir ziemlich schnell vor, was mich dazu gebracht hat, mal in die Bestenlisten-Historie reinzuschauen und zu überlegen und zu gucken, wie sah denn das aus? Also wann waren denn die letzten 14-Jährige mal so schnell? Und da sehen wir, dass im Jahr 2020, also als der Jahrgang 2006 14 Jahre alt war, keiner diese Zeit unterbieten konnte. Ein Jahr später, 2021, im Jahrgang 2007, schaffte das auch keine Sportlerin unter 2:21 zu schwimmen. Ein Jahr drauf, 2022, waren es dann im Jahrgang 2008 Yara Ferriefstahl und Lotte Schmidt-Seite, die unter 2021 bei den nationalen Titelkämpfen geblieben sind, die ja noch hin sind und der Höhepunkt für diese Altersklasse darstellen. Und im vergangenen Jahr waren es insgesamt dann 4 Sportlerinnen mit Alina Bajewitsch, die 2 Minuten 11 schwamm. Sie werden wir später noch zu sprechen kommen. Laura-Sophie Kohlmann, Carlotta Weizmann und Helena Jurak. Und ich glaube, das illustriert relativ gut, dass es im DSV einen Trend dazu gibt, dass diese harten, anstrengenden, schwierigen Strecken wieder mehr geschwommen werden und auch in einem höheren Leistungsniveau geschwommen werden, als das vielleicht Anfang der 2020er, Ende der 2010er Jahre der Fall gewesen ist. Und das ist etwas, was sich dann auch in der offenen Klasse in schnelleren Zeiten, in besseren Ergebnissen aufgrund einer besseren Trainingsgrundlage niederschlägt. Und damit sind wir auch beim Thema offene Klasse angekommen und werfen einen Blick ins schwedische Stockholm, ins Eriksdalbadet, wo die DSV-Elite, die offene Klasse, ein Teil davon unterwegs war und sich erstmalig versucht hat, Olympianormen zu schwimmen. Und das ging auch ziemlich gut los am Freitag, am ersten Wettkampftag. Dort standen die 200 Freistil auf dem Programm und die sahen zwei der Protagonistinnen von diesem Wochenende bereits gegeneinander antreten. Im Finale schwamm auf der Bahn 4 Nele Schulze von der SG Neukölln-Berlin und direkt daneben auf der Bahn 6, auf der Bahn 3 müsste das gewesen sein, Maja Werner für den SV Nika Heidelberg. Beide rechnen sich durchaus Chancen auf einen Staffelplatz der 4x200 Meter Freistil-Staffel in Paris aus. Und da war es jetzt hier über 200 Meter Freistil das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden mit dem deutlich besseren Ende für Nele. Die schwamm nämlich in 1:59.08 nicht nur eine neue Bestzeit und eine halbe Sekunde schneller als letztes Jahr, frisch aus dem Höhentrainingslager in Font-Romeu kommend, sondern auch unterhalb der EM-Norm. Das heißt, das EM-Ticket hat sie schon mal sicher. Neben ihr Maja blieb in 2 Minuten und 10 Hundertstel nur ganz, ganz knapp über der 2-Minuten-Marke, schaffte es aber auch hier schon mal 8 Zehntel schneller zu schwimmen als im letzten Jahr und schwamm nochmal genau die gleiche Zeit, die sie schon im Januar unterwegs ins Becken brachte in Luxemburg. Und das Ganze war aber noch vor dem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada, bei dem sie sich in den vergangenen Wochen befunden hat. Unter anderem auch mit Julia Tietze, die jetzt hier in Stockholm mit unterwegs war, dem ganzen Magdeburger Kader und noch einigen anderen, auf die wir auch im Laufe der Folge nochmal zu sprechen kommen werden. Wie gut dieses Sierra Nevada Trainingslager war, zeigte sie hier schon über die 200 Meter Freistil, musste dann aber dieser hohen Vorbelastungen etwas Tribut zollen über in den kommenden Wettkampftagen. 400 Kraul, 4:11, 54 waren sehr, sehr gut, auch wenn auch eine knappe halbe Sekunde über Bestzeit. Und die 800 Meter Freistil brachten ihr, wie auch schon die 400 Meter, den Sieg in 8 Minuten 41. Damit war sie 5 Sekunden langsamer als im Januar in Luxemburg. Aber das ist vermutlich alles noch dieser hohen Belastung aus der Sierra Nevada geschuldet. Wenn sie dort auf 3.500 Metern Höhe unterwegs sind, dann braucht der Körper nach der Rückreise ins Tal einfach eine ganze Weile, bis er sich wieder an die Normalluft adaptiert hat und bis die Effekte, die so ein Höhentrainingslager hat, sprich verbesserte Sauerstoffaufnahme, mehr rote Blutkörperchen und so weiter und so fort, neben dem ganzen Trainingseffekt, dauert das ein paar Wochen, bis der Körper sich daran gewöhnt hat. Und ich glaube, mit der 8:40 wird sie hier ziemlich zufrieden gewesen sein, zumal die Renneinteilung wahnsinnig konstant war. Permanente Zeiten von 32,5 bis 32,9 Sekunden für die einzelnen 50er zeugen davon, dass die Renneinteilung wirklich sitzt, dass sie da eine Sicherheit hat. Und zweimal der erste Platz bedeuten dann auch noch, dass es ein bisschen Preisgeld mit für das heimische Taschengeld gegeben hat. Kommen wir zurück zu Nele von der SG Neukölln. Die war nämlich nicht nur über die 200 Freistil unterwegs, sondern auch über die 100 Meter Freistil, wo sie ebenfalls gegen eine deutsche Konkurrentin antrat. Und auch hier trafen zwei Sportlerinnen aufeinander, die gerne den Freistil-Startplatz in der 4x100-Lagenstaffel für Paris haben möchten. Nämlich Nele Schulze und Jessica Felsner für den SC Aqua Neukölln. Beide im Vorlauf relativ dicht beieinander, 55,5 für Nele, 55,9 für Jessica, aber im Finale hatte Nele einiges mehr noch zuzusetzen, schlug nach 55,2 Sekunden an, für Jessica standen 55,7 auf der Anzeigetafel. Das bedeutet für Nele wieder eine neue Bestzeit, beim dritten Start dieses Wochenendes war es die dritte Bestzeit auf den letzten verbliebenen Start, werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Für Jessica bedeutet das Da müssen wir vermutlich noch ein bisschen hingehen und dran arbeiten, wenn das für eine Qualifikation für die Olympiade reichen soll. Denn im Moment hat Nele hier die Nase vorn. Jessica aber eher auf den 50 Metern zu Hause, auf den 50 Freistil, die hatte sie auch auf dem Plan. 25:13 am Ende bedeuten für sie Saisonbestzeit plus 2 Zehntel. Also sie war diese Saison schon mal etwas schneller gewesen. Wie es da aussieht, das werden wir uns auch in den nächsten Minuten gleich nochmal anschauen. Der letzte Start von Nele Wand über die 200 Meter lagen statt und hier setzte sie ein echtes Achtungs- und Ausrufezeichen an die nationale Konkurrenz. 2 Minuten 14.07 zeigte die Uhr nach ihrem Anschlag und das war nur 27 Hundertstel über der EM-Norm. Im Vorlauf schwamm sie schon 2:14.09, eine neue Bestzeit, jetzt hier nochmal fast 9 Zehntel schneller. Vermutlich auch deshalb, weil sie im Vorlauf etwas rausgenommen hatte, die letzte Kraulbahn 30:09. Im Finale war das dann eine 30:0, aber auch weil die Renneinteilung ein bisschen anders war. Delphine ein bisschen lockerer vorne weg, da war sie eine halbe Sekunde langsamer als im Vorlauf. Dafür war sie beim Rückenschwimmen dann eine halbe Sekunde schneller. Und Nele ja generell auch eine Sportlerin, die über alle 4 Lagen faktisch keine wirkliche Schwäche hat, sich über die 100 und 200 Meter Freistil sehr, sehr wohl fühlt. Und da liegt es einfach nahe, dass auch über die 200 Kraul eigentlich ein großer Push kommen müsste. Dass das so ist, das hat sie jetzt hier in Stockholm zeigen können. Dann ging es ebenfalls noch für Neles Trainingskameradin Kylie Wilhelm durchs Wasser. Über die 100 Meter und 50 Meter Rücken schwamm sie in 1:02:75 und 29:17. Jetzt durchaus Zeiten, die schon sehr gut sind auf deutschem Maßstab, aber noch nicht für höhere Ziele reichen. Aber auch für sie gilt, wie für alle anderen, da sind noch einige Wochen hin jetzt, um sich in Zukunft zu qualifizieren. Kylie, Nele, beide frisch aus dem Höhentrainingslager in Font-Romeu in Frankreich, waren die einzigen beiden aus dem Berliner Squad, die hier jetzt in Stockholm unterwegs waren, um so ein paar Strecken nochmal anzutesten. Gerade Nele mit ihrem großen Portfolio, 2 Kraulstrecken, 200 Lagen, die 100 Brust, die dann dort auch noch mit reinspielen, bietet sich da einfach an, hier schon mal zu schnuppern, was denn eigentlich geht. Ebenfalls geschnuppert, was eigentlich geht, hat Julia Tietze, die ebenfalls mit in der Sierra Nevada war, mit zum Beispiel Maja Werner oder auch den Magdeburger Sportlern. War jetzt hier über die 200 Meter Lagen sicherlich nicht ganz glücklich, mit 2:16:66 ihre Bestzeit 1 Sekunde überboten, also 1 Sekunde langsamer gewesen, aber wird auch wichtige Informationen mitgenommen haben, wie es nun in den nächsten Wochen in der Vorbereitung weitergehen soll. Als letzten möchte ich noch beleuchten Luca Nick Armbruster, der ja schon bei der WM in Fukuoka mit dabei war in der 4x100 Meter Freistil Staffel und jetzt hier sich auch wieder für die Olympischen Spiele dann qualifizieren möchte. In der Summe war der Wettkampf für ihn vermutlich ganz okay, 4 Starts insgesamt, zweimal Delphin 50 und 100 Meter und zweimal Freistil 50 und 100 Meter. Verzichtet ihr auf das 50 Meter Freistil Finale, ansonsten immer Vorlauf und Finale und vor allen Dingen die 50 Delphin in 23:42 waren die schnellste Zeit seit seinem deutschen Rekord während der WM-Quali im vergangenen Jahr. Theoretisch bedeutet das für ihn auch die EM-Qualifikation für diesen Sommer. Leider hat der DSV die 50 Meter Strecken aber nicht explizit als Quali-Kriterium aufgeschrieben, sondern man muss über die 100 Meter oder 200 Meter Strecken die Norm unterbieten. Und Norm unterbieten ist auch das Thema des nächsten Blockes. Wir werfen einen Blick voraus auf die kommenden Wochen. Noch bis zum 28. April können sich die DSV-Sportlerinnen und Sportler für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Und da jetzt das Quali-Fenster und der Quali-Zeitraum so richtig an Fahrt aufnimmt an diesem Wochenende. Letztes Wochenende waren vorgeplänkelt. Wir haben einen Eindruck bekommen, was der ein oder andere schon imstande ist zu leisten. Und jetzt in diesem Wochenende geht es dann richtig los mit den Eliten, die in Eindhoven unterwegs sind und mit denen, die in den USA trainieren und studieren, die bei der Tour Pro Swim Series in San Antonio unterwegs sein werden. Grund genug also, dass wir uns mal die Frauenseite anschauen in dieser Woche. Die Männer kommen dann nächste Woche dran und mal drauf gucken, was ist denn überhaupt realistisch an Starts und Starterinnen zu erwarten. Und das ist vielleicht auch als Disclaimer vorneweg, das, was ich jetzt hier erzähle, ist auf gar keinen Fall gemein oder böse oder nicht gönnend den Sportlerinnen gegenüber gemeint, wenn ich dann mal sage, boah, das wird wohl nicht reichen. Es zum einen definiert die Teilnahme an den Olympischen Spielen auf gar keinen Fall, wer du bist. Das ist eine Aussage über deine sportliche Leistungsfähigkeit. Du kannst alles geben, du kannst Bestzeit schwimmen und es kann trotzdem nicht reichen. Das sollte absolut kein Grund sein, unzufrieden, traurig oder schlecht gelaunt durch die kommenden Lebensmonate oder Jahre zu stolpern. Sich zu ärgern ist völlig okay, aber es gibt weit mehr als die Qualifikation für Olympia. Auch wenn es das ganz oberste große Ziel ist. Als zweites, es ist auch wirklich meine Meinung und meine Einschätzung und die kann falsch sein. Die wird vielleicht auch in einigen Punkten falsch sein, das ist völlig normal. Und wenn ihr sagt, was hat der Dulli jetzt hier eigentlich erzählt? Jetzt erst recht, also der hat ja gar keine Ahnung, ich zeige ihm mal, was ich eigentlich kann, dann go for it. Ich bin der Letzte, der das hier niemandem gönnt, irgendeinen Erfolg zu haben, weil ich genau weiß, wie viele Stunden an harter Trainingsarbeit da drin stecken, ankämpfen gegen eigene Grenzen, an schweres Atmen nach einem anstrengenden Set, an schlechte Nächte, weil man so ausgepowert ist, an Hungergefühle, an eine geile Zeit mit dem Squad, mit dem Team, mit der Mannschaft, an Trainingslager in der Sonne. All das fließt rein in diese Wettkampfleistung, die es dann hier, die wir im Wettkampfbecken im Scheinwerferlicht sehen. Und das Spannende ist dann auch, was passiert eigentlich hinter den Kulissen im Dunkeln? Und da steckt die ganze Arbeit drin, die es dann vorne auf der Bühne präsentiert wird, die vorne auf der Bühne gezeigt wird. Also was ich damit sagen will, ist, das ist auf gar keinen Fall böse gemeint. Die meisten wissen sowieso viel besser als ich, was sie zu leisten imstande sind und was nicht. Und bei einigen Sachen müssen wir uns auch wirklich nichts vormachen. Da wären monströse Sprünge, Leistungssprünge müssten da passieren, damit eine Norm noch unterboten wird. Und dann ist es einfach nur fair zu sagen, ey, das ist ein so unrealistisches Ziel, das wird nicht passieren. Da sollten wir uns gar keine Hoffnungen erst machen. Lass uns vielleicht hingucken. Es gibt noch eine Europameisterschaft dieses Jahr. Es gibt eine Kurzbahn-WM. Es gibt eine Junioren-Europameisterschaft. Also es gibt zahlreiche internationale Highlights, die auch ihren Reiz und ihren Flair haben. Olympia ist da nicht das Einzige. Gerade wenn ihr noch etwas jünger seid und wenn die Sportlerinnen und Sportler noch etwas jünger sind, dann sind da noch viele Jahre vor ihnen, wo man sich hinarbeiten kann. Und das wird etwas sein, worüber wir jetzt hier sehr, sehr viel auch reden werden. Das Thema, was wir gerade hatten, war Zukunft. Und mit der Zukunft beginnen wir auch, wenn wir in die Freistilstrecken reingucken, uns dort die Bestenliste vornehmen und die Namen vornehmen und dann mal über die 50 und 100 Meter Freistil schauen, wer hat denn hier vielleicht realistische Chancen oder nicht. Und über die 50 Meter Freistil liegt die Pflichtzeit bei 24,70 Sekunden. Und da gibt's original eine Sportlerin, die in meinen Augen aktuell das Potenzial hat und das auch nur mit Abstrichen, diese Pflichtzeit zu erreichen. Und sie hat letzte Woche schon im Interview gesagt, ey, es ist vielleicht die letzte Chance, mich nochmal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und die Rede ist von Jessica Felsner. Jahrgang 95, also 29 Jahre alt, da ist der wirklich leistungssportliche Zenit schon etwas überschritten, möchte man meinen. Und deswegen sagt sie auch eigentlich völlig zu Recht, es ist möglicherweise die letzte Chance für die Olympischen Spiele. Und wenn wir in ihre Entwicklung reingucken, dann hat sie vermutlich mit dieser Einschätzung auch tatsächlich total recht. 2019 war es, als sie in 24,72 und 24 Jahren schon mal hat aufhorchen lassen und nur ganz, ganz knapp schon an der 24,70, die dieses Jahr gefordert ist, vorbeischwamm. 3 Jahre später war es dann eine 25,3, bevor es 2023 24,84 als Saisonbestzeit war. 2024 war es dann eine 24,94 aktuell. Und auch da fehlen nur 24 Hundertstel. Und 24 Hundertstel ist auf 50 Meter etwas, das kann man durchaus aufholen. Das kann man durchaus aufholen. Und da überrascht es mich tatsächlich ein bisschen, dass sie wirklich sagt, ey, ich nehme jeden Quali-Wettkampf mit, sprich, ich schwimme in Stockholm, ich schwimme jetzt in Eindhoven, ich schwimme die Woche drauf bei den Berlin Swim Open und ich schwimme die Woche da drauf bei den deutschen Meisterschaften. 4 Wettkämpfe in 4 Wochen für die Sprinter ist schon ungewöhnlich in so einer Vorbereitungsphase. Das macht in einer Trainingsphase macht das total Sinn, weil du diese hohen Intensitäten und Belastungen brauchst. Das ist das, was dein Körper lernen muss, damit er das beim Wettkampfhöhepunkt dann gelernt hat und abrufen kann und besser abrufen kann, als er das jemals vorher gemacht hat. Aber es ist auch so, dass eigentlich Sprinter eine viel, viel längere Vorbereitungsphase für den Wettkampfhöhepunkt brauchen. Die haben mehr Muskelmasse, die haben dementsprechend auch mehr Masse, die sich regenerieren muss von den harten Trainingsbelastungen. Die haben viel mehr Muskelschädigungen durch hochintensives Krafttraining, durch hohe Gewichte, durch die Explosivitäten, die sie machen. Deswegen brauchen die eigentlich eine viel längere Erholung, um ihr Leistungsmaximum abzurufen. Ganz im Gegensatz zu den Langstreckenschwimmern, zu den Ausdauerathleten, die viel über ein aerobes System arbeiten. Das regeneriert sich schneller, das braucht bloß so knapp einen Tag, 24 Stunden, bis das wieder voll auf Höhe ist. Da passiert auch nicht so viel Schädigung im Muskelgewebe und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das ganz spannend. Wird sie sich überlegt haben mit ihrem Trainer Mitja Zastro, der ist ja erfahrener Typ, ist auch Olympiasieger geworden mit der niederländischen 4x200 Meter Freistilstaffel. Also er weiß durchaus, wovon er redet und da kann man mit Sicherheit Vertrauen haben. Ich finde es nur überraschend. Die Wettkampfleistungen am Ende des Tages werden zeigen, ob der eingeschlagene Pfad der richtige war oder nicht. Jessica Felsner, 24,94, Saisonbestzeit vor 5 Jahren schon mal nah dran gewesen, ist für mich jemand, der es tatsächlich schaffen könnte. Etwas schwieriger sehe ich das bei Angelina Köhler, die mal angekündigt hatte, ey, ich möchte mich auch vielleicht über die 50 Freistil für Olympia qualifizieren. Das wird sich mal auch so zeigen müssen. Bei den Weltmeisterschaften in Doha war der Start über die 50 Kraul nur so mittel gewesen. Also der war nicht berauschend und hat eigentlich wenig Hoffnung gelassen, dass es hier reicht, in den entsprechenden Leistungsbereich vorzuschwimmen. Ich glaube, es war eine mittlere 25 oder eine untere 25 Sekunden, die sie dort geschwommen ist. Also so knappe halbe Sekunde weg von der Norm. Und das ist dann schon wieder ziemlich viel auf so einer Bahn von links nach rechts, die man dort runterschwimmen muss. Ich gehe davon aus, da Angie ihr Ticket sicher hat über die 100 Delfin, wird sie es trotzdem versuchen. Die Starts sind da. Es gibt noch eine andere Strecke, die 200 Meter Delfin, die sie auch angreifen will für die Olympiade in Paris. Bei den Berlin Swim Open am kommenden Wochenende ist sie auch nur, in Anführungsstrichen, die 200 Delfin gemeldet, sonst nichts. Das spricht so ein bisschen dafür, ey, wir ruhen und wir gucken mal bei den 200 Delle, was geht. Und ansonsten ruhen wir uns aus, um bei den deutschen Meisterschaften über die 50 Freistil richtig schnell zu sein. Also eigentlich das totale Kontrastprogramm zu dem, was Jessie aus Köln tut. Und dann gibt es noch einen starken Nachwuchs, für den Olympia vermutlich so 1 bis 2 Jahre zu früh kommt. Das ist eine Nina Sandrin-Jazzi aus Essen, die 25,3 geschwommen ist dieses Jahr, eine Juliana Dora-Bokschka, 25,5, die erst 18-Jährige und dann die erst 17-Jährige Clara-Sophie Beierling von den Berliner Wasserratten, die mit 25,7 aktuell in der besten Liste drinsteht. Alle drei zeigen über die letzten Jahre eine ansteigende Leistungskurve, aber noch nicht für dieses Jahr. Es wird für dieses Jahr noch nicht reichen. Über die 50 Freistil kann man sich für die EM qualifizieren. Das ist sicherlich ein realistisches Ziel für Nina Jazzi. 25,3 schwamm sie, 25,1 ist da die Zeit. Für Olympia 24,7 wird das noch nicht reichen. Aber über die 100 Meter Freistil kann es möglicherweise eine der gerade genannten jungen Athletinnen in das DSV-Team schaffen. Die 100 Meter Freistil sind eine 53,61 als Pflichtzeit und da können wir es relativ kurz machen. Die schnellste deutsche Sportlerin ist 1,6 Sekunden langsamer als diese 53,6 und das ist aktuell in der Spitzenposition der Bestenliste Nele Schulze. 55,2, sich auch über die letzten Jahre ganz hervorragend entwickelt, hat eine wahnsinnig hohe Wasserlage, hat eine gute Zuglänge gekriegt, ist auch 1,95 Meter groß oder so, hat super viel Druck. Wenn ihr ihr auf Instagram oder wo folgt, dann seht ihr auch häufiger mal eine knallrote Nele und eine schwitzende Nele vom Kraftraum, vom Wassertraining, die da so viel investiert wie alle anderen auch, die da hinter ihr ganz, ganz dicht aufeinander folgen. Es ist nämlich über die 100 Freistil auf DSV-Niveau ein absolutes Haifischbecken. Es gibt einen Staffelplatz in der Lagenstaffel zu vergeben und wer den bekommt, da könnt ihr auch einen Würfel werfen, wobei ihr da einen Würfel mit 7 Seiten braucht und keinen mit 6. Es sind nämlich 7 Athletinnen, die innerhalb von einer Sekunde sich tummeln. Jede einzelne davon hat ihre ganz eigenen Trümpfe in der Hand und ich versuche das so kurz wie möglich zu halten, um euch mitzunehmen, warum eigentlich jede von denen für sich einen Case aufmachen kann und sagen kann, ey, ich bin eure Frau, mich solltet ihr mitnehmen. Beginnen wir ganz oben. Nele Schulze, 55,2, gerade schon gesagt, über die letzten Jahre wahnsinnig ansteigende Entwicklung, super starkes Trainingsteam in Berlin mit ihrem Trainer, mit Lasse Frank unterwegs. Der Wechsel aus damals Dänemark nach Flensburg, nach Hamburg, nach Berlin, das waren alles die richtigen Schritte, hat sich super bezahlt gemacht. Über die 100, 200 Meter Freistil nicht mehr aus dem internationalen Aufgebot des DSV wegzudenken. Absolute Stütze, hat mit 20 Jahren auch noch eine riesige Entwicklung vor sich, steht gerade erst am Anfang. Hanna Küchler, Jahrgang 2002, 55,29 dieses Jahr schon geschwommen, also nur ganz knapp dahinter, studiert aktuell in den USA und hat gezeigt, dass sie beim Saisonhöhepunkt immer on point ist. Hat sich 2021 völlig überraschend für die Olympiade in Tokio qualifiziert und möchte jetzt ihren zweite Teilnahme an einer richtigen Olympiade mit Zuschauenden realisieren. War damals in Tokio für die Tokio-Quali auf einmal auf Platz 4 in die viertschnellste Zeit geschwommen, war präsent, als es darauf ankam. War letztes Jahr, als es um die WM-Quali für Fukuoka gegangen ist, auch die schnellste deutsche Sportlerin über diese Strecke, hat es aus anderen Gründen die Qualifikation nicht geschafft. Also Hanna, eine, da kannst du dich drauf verlassen, wenn es spitz auf Knopf kommt, wenn du jemanden brauchst, der dir eine schnelle Zeit ins Wasser bringt, glaube ich, ruf sie an und du hast eine sichere Bank. Nina Sandrine Jazzi, Jahrgang 2005, erst 19 Jahre alt und hat sich letztes Jahr im Dezember bei der DMS, bei der ersten Bundesliga, bei dem Mannschaftswettbewerb einen Namen gemacht, weil sie die erste Deutsche seit Britta Steffen, glaube ich, 2009 gewesen ist, die auf der Kurzbahn unter der 53-Sekunden-Marke geblieben ist. 52,9 schwamm sie damals und sorgte für offene Münder und große Augen und eigentlich Standing Ovations, wenn wir ehrlich sind. Das war ein absurdes, ein abstruses Rennen, was sie da geliefert hat. Da hatte niemand anders auch nur den Hauch einer Chance. Das war unfassbar vom ersten bis zum letzten Meter. Also da steckt viel, viel mehr drin, glaube ich, als die 55,5, die sie gerade gezeigt hat oder mit der sie gerade in dieser besten Liste steht. Jessica Felsner, Aqua Köln, viertschnellste, 55,68, haben wir schon viel drüber gesprochen. Last Dance, das kann nochmal Kräfte freisetzen. Viel Erfahrung mit dabei. Dann wird's nochmal jünger. Auf dem fünften Platz Linda Roth vom SV Cannstatt. 16 Jahre erst alt, aber mit 55,81 durchaus mit Außenseiterchancen hier dabei, sich weiter nach vorne zu schwimmen und vielleicht auch mit zwei richtig starken Rennen und bei den anderen ein bisschen patzen, auf sich aufmerksam zu machen. In den letzten Jahren absolut aufsteigende Formkurve und das ist das, was für mich Hoffnung macht auf die kommenden Jahre. Alle genannten sind super jung, haben noch richtig Zukunft vor sich, haben noch sportliches Potenzial, Leistungsentwicklung vor sich, schon alleine aus alterstechnischen Gründen. Auf Platz 6 ist Joanna Dora Bokschka, Jahrgang 2006, auch im 06er Jahrgang, über die Kraul-Sprintstrecken ungeschlagen, gewann die 50, 100, 200 Meter bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften letztes Jahr. Eine super Länge, eine super Wasserlage, kommt wahnsinnig viel über die Beine, schiebt sie sich vorwärts, auch in den letzten Jahren immer wieder mit dabei gewesen, bei den internationalen Höhepunkten auch bei einer JDM unterwegs gewesen, hat vielleicht noch so ein bisschen Probleme im Moment, wenn es darauf ankommt, ihre Bestleistung auch wirklich abzurufen. Und die siebte im Bunde ist Nina Holt von der SG Mönchengladbach, 56,14 aktuell ihre Zeit, trainiert in Magdeburg auf zwei verschiedenen Ebenen, nämlich für die DLRG wird sie Weltmeisterin im Rettungsschwimmen und für den Deutschen Schwimmverband ist sie in der 4x200 Meter Freistilstaffel im internationalen Schwimmsport unterwegs. Hat dort natürlich auch Magdeburg der absolute Kraul-Eliten-Trainingspunkt. Bernd Berghahn als Trainer weiß, wie man eine Sportlerin optimal auf Höhepunkte vorbereitet, wie man dafür sorgt, dass es am Wettkampftag wirklich die beste Leistung erbringbar ist und dann auch erbracht wird. Absolute Stärke von Nina hier und da haben wir dann einfach 7 Athletinnen, die um einen einzigen Staffelplatz kämpfen. Das ist schon echt abgefahren und macht wirklich Lust darauf, diese auch in Berlin bei den deutschen Meisterschaften dann zu sehen. Die nächste Strecke sind die 200 Meter Freistil. Da werden uns einige Namen jetzt wieder begegnen. Zielzeit ist eine 1:57:26 und auch hier kann man das Fazit vielleicht ziemlich kurz machen. Es wird eine Sportlerin geben, die diese Normzeit unterbieten kann. Das ist Isabel Gose. Und bei den anderen wird es dann schon sehr, sehr eng und sehr, sehr dünn, aber nicht aussichtslos. Isabel Gose wird 1:57:03 ist schon echt eine Hausnummer, aber 56, irgendwas, bitte 56 ist ihre Bestzeit. Diese Zeit irgendwo um eine 57 wird sie schwimmen, schon alleine, um sich für die Staffel zu qualifizieren. Vielleicht kurz was zur Dominanz von Isabel, weil wir da so selten drüber reden. Nee, eigentlich reden wir relativ oft drüber, aber so selten über die 200 Kraul. Seit 2016, also seit 8 Jahren, hat sie das Trainingsjahr, das Wettkampfjahr, das Kalenderjahr immer auf Platz 1 der Bestenliste beendet. Seit 2016 gab es keine Deutsche, die über die 200 Meter Freistil schneller gewesen ist als sie. Seit 8 Jahren. Und 2016 war Isa 14 Jahre alt. Das ist also schon eine beeindruckende Dominanz, eine beeindruckende Ära, der wir hier beiwohnen und der wir Zeuge werden dürfen. Auch Isabel dann natürlich mit jetzt 22 Jahren noch entfernt von ihrem Zenit. Und es wird eine Freude sein, das in den kommenden Jahren noch weiter zu beobachten. Dahinter sieht es dann etwas anders aus. Da sehen wir eher Sportlerinnen, die vielleicht am Ende ihrer Karriere stehen, nämlich Leonie Kullmann und Julia Mozinski. Für Leonie Kullmann von der SG Neukölln könnte es vielleicht auch der letzte Tanz sein. Sie ist vor 3 Jahren, als es um die Quali für die Olympischen Spiele in Tokio ging, eine 1:57,6 geschwommen, ist seither nicht mehr wirklich an diese Zeit rangekommen, obwohl sie es immer wieder versucht hat. Hat viel auch in der Trainingsmethodik geändert, ist mal zwischendrin etwas kreativer geworden. Das hat sich so richtig dazu beigetragen, dass sie sich sicher und wohl fühlt oder dass sie dann die Entwicklung auch im Wettkampfbecken macht, die sie im Training immer wieder andeutet, weshalb sie mit ihrem Trainer Lasse Frank dort in Berlin wieder den Schritt zurück gemacht haben und gesagt haben, okay, wir lassen das mal sein mit der Kreativität. Du fühlst dich offensichtlich wohler, wenn du 5-mal die Woche 20-mal 200 schwimmst. Und dann geht das Ding schon seinen Lauf. Wir werden dann nachher noch über die 400 Graue gleich zu sprechen kommen, was das denn so zu bedeuten hat. Also Leonie in der Summe hat die 200 Freistilzeit möglicherweise irgendwo in sich. Gleiches gilt für Julia Mozinski, wo es viele Fragezeichen gibt. Sie war damals für Tokio ausgebremst von einer Corona-Infektion, konnte dabei leibe nicht ihre Bestleistung abrufen, hat sich aber seither tatsächlich wieder gefangen und war zu den Höhepunkten auch in leistungsfähiger Athletik am Start. Hat sich vor 2 Jahren für die Europameisterschaften in Rom qualifiziert, schwamm dafür eine 1:58,2, ist seither vermutlich auch nicht langsamer geworden, aber immer etwas schwierig zu tracken, weil sie seit inzwischen 2 Jahren dann auch in Tennessee an der dortigen Universität studiert, war zwischendrin nochmal kurz ein halbes Jahr in Deutschland gewesen, aber für einige Monate, also auch eine sehr, sehr turbulente Jahre hinter sich, die sportlich vielleicht gar nicht so förderlich waren, aber ist jetzt dieses Wochenende bei der Pro Swim Series in San Antonio am Start. Wir werden am Sonntag klüger sein, was sie leisten kann. Auch eine Julia, eine, die wahnsinnig oft, wahnsinnig lange damit überzeugt hat, dass sie auf den letzten 50 Metern die schnellste des gesamten Feldes war, also kam von viel, viel Stehvermögen, hat das so ein bisschen eingebüßt, kam dann mehr über eine klassische Renneinteilung, also möglichst gleichmäßig. Was auch über die 200 Meter immer noch eine ganz gute Taktik ist, über die 400 geht's ein bisschen anders. Nele Schulze schwamm in Stockholm als Vierte im Bunde in 1:59,0, eine neue Bestzeit, da haben wir jetzt schon viel drüber geredet, dazu möchte ich gar nicht mehr so viel mehr sagen. Dann kommen die gerade schon angesprochenen Namen. Hanna Küchler hat sich umorientiert von eher 100 noch mit auf 200, um sich hier über die Staffel für Olympia zu qualifizieren, schwamm knappe 2 Minuten mit Dezember 23. Nina Holt schwimmt auch so um die 2 Minuten, Juliana Dorabotka auch um die 2 Minuten unterwegs, hat ein strammes Portfolio mit den 3 Kraulstrecken, 50 bis 200 Meter. Maja Werner hat eine wahnsinnig starke Entwicklung in den letzten Jahren genommen, haben wir gerade schon in Stockholm gehört, fühlt sich auf den 200 bis 800 Freistil total wohl, fehlt vielleicht ein bisschen die Spritzigkeit für die 200 Meter, aber das kann durchaus noch werden und kann ja auch für eine Überraschung sorgen. Und dann gibt es noch 2 Namen, die neu ins Rennen mit dazukommen. Die eine ist Chiara Klein vom Potsdamer SV. Stagniert auch seit einigen Jahren so im 2-Minuten-Bereich. Seit 2021 pendelt sie dort mal hin, mal her, mal hin, mal her. Ist dieses Wochenende in Eindhoven am Start und das wird Aufschluss geben, ob da schon der nächste Schritt erfolgt oder ob da nochmal ein deutlicher Schritt unter die 2 Minuten kommen kann oder ob es bei den 2 Minuten bleiben wird. Und die letzte im Bunde, die uns in den kommenden Strecken, langen Kraulstrecken noch begleiten wird, ist Leonie Mertens. Hier gilt das Gleiche wie für Maja Werner. Hat sich wahnsinnig konstant entwickelt in den vergangenen Jahren, trainiert in Magdeburg in der Gruppe mit Lukas Mertens, ihrem Bruder, mit Florian Wellbrock, mit Mikhailo Romanchuk, der inzwischen glaube ich nicht mehr da ist, mit Oliver Klemet, mit Isabel Gose. Also absolutes Kraulmecker in Deutschland, hat aber wie so viele in Magdeburg dieses Jahr eine super schwere Saison hinter sich. Hat die WM in Doha unter anderem ausgelassen, wo sie das erste Mal internationale Erfahrung sammeln sollte, wegen einer Krankheit. Hat sich vor dem Sommer nochmal, also vor dem Sommer 23 nochmal richtig Selbstvertrauen geholt bei der U23-EM in Dublin, wo sie Medaillen gewann und zeigen konnte, dass sie international konkurrenzfähig ist. Hat war jetzt hier das letzte Mal beim Piranha-Meeting in Hannover unterwegs, schwamm im April dort eine 2 Minuten 1. Das ist okay, das ist gut, aber eine 2.01 oder eine 2.00 wird nicht für die Qualifikation reichen. Ist auch gar nicht so schlimm, denn hauptsächlich glaube ich auch, die 200 Meter Freistil sind für Leonie etwas zu kurz, als dass es hier die Stärken liegen eher Richtung 400, 800, 1500 Meter. Summa summarum, Isabel Gose wird die Einzelnorm wohl schwimmen für die 200 Meter Freistil und dahinter gibt es in meinen Augen mit Leonie Kullmann und Julia Mozinski zwei ernsthafte Kandidatinnen, die auch diese Quali-Norm angreifen werden und angreifen können. Und dann ist es ein relativ großer Block von so 5 bis 6 Sportlerinnen und Sportlern, die um den 4. und letzten Staffelplatz kämpfen. Wir haben mal so ein kleines Déjà-vu Richtung 100 Meter Freistil. 400 Freistil, 4.07.90, Isabel Gose als deutsche Rekordhalterin und Weltmeisterschaftsmedaillengewinnerin qualifiziert. Und dahinter ist es dann Leonie Kullmann. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, hat in den vergangenen Jahren viel am Training rumgedoktert, schwamm eine 4.09 im Dezember. Und das ist nur 1,1 Sekunden langsamer als diese Quali-Norm. Dazwischen liegen jetzt schon wieder 4 Trainingsmonate. Das heißt, diese 1,1 Sekunden könnten dort irgendwo auf dem Weg gelegen haben. Die hat sie dann eingesammelt und hat gesagt, okay, paff, die schneiden wir ab. Schaffe ich. 4.07.89 reicht mir für den Einzelstart. Ist auch 2021, als es um die Qualifikation für Tokio ging, schon mal eine 4.06 geschwommen, also deutlich, deutlich unter der geforderten 4.079, durfte leider nicht im Einzel starten, weil Isabel Gose und Sarah Köhler schneller waren und dann bist du nur die dritte und es dürfen nur 2 Athleten pro Nation teilnehmen. Ärgerlich, Leonie war trotzdem dabei, 2016 in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio mit der 4x200 Freistilstaffel, aber so ein Einzelstart ist dann doch nochmal was ganz anderes und wer das Interview mit ihr gehört hat, der weiß, es ist ihr wirklich, wirklich auch zu gönnen, eine wahnsinnig sympathische Sportlerin, die immer eigentlich ein Lächeln übrig hat und immer noch ein paar Worte auch zum Wechseln übrig hat. Naja, und dann gibt es noch 2 Jungathletinnen, Maja Werner und Leonie Mertens. Leonie, wie gesagt, mit einer sehr, sehr schweren Saison 4.15 in Hannover beim Piranha-Meeting geschwommen, aber letztes Jahr in 4.07.80 auch schon mal unter der Qualifikationsnorm gewesen. Hat jetzt dann aber wohl seit Anfang des Jahres voll durchtrainiert und alles mitgenommen, was man so an leistungsverbessernden Maßnahmen machen kann, also jegliche Workshops, Seminare, Trainingseinheiten, Trainingslager. Sierra Nevada war hier auch das Ziel für sie und vielleicht hat sie dort ein kleines Wunder mit zurück auf normal Null nach unten gebracht. Jedenfalls auch eine, die das durchaus im Köcher hat, hat sie letztes Jahr gezeigt, diese Quali-Norm zu schwimmen. Isabel Gose auf jeden Fall qualifiziert und eine zweite Starterin ist möglich mit einer der beiden Leonies, Kullmann oder Mertens. 800 Freistil, 1500 Meter Freistil können wir in einem abfrühstücken, weil es die gleichen Sportlerinnen sind, die hier Chancen haben. Isabel Gose, zweifach qualifiziert mit 2 Weltmeisterschaftsmedaillen und 2-mal unter Norm geschwommen. Für die 800 Meter 10 Sekunden und für die 1500 15 Sekunden unter Norm. Da sollte international auch einiges Richtung Podium vielleicht sogar gehen oder Top 5 Platzierung. Und dann gibt es wieder Leonie Mertens, die eine wahnsinnig starke Saison 22-23 hatte, nämlich im vergangenen Jahr über die 1500 Meter Freistil 16.08.54 5/10 schneller war als die jetzt von World Aquatics angesetzte FIN-A-Norm. 800 Freistil war sie etwas langsamer, aber ihr seht schon, weshalb ich bei den 200 gesagt habe, ey, es ist vielleicht eher über die langen Strecken zu Hause, auch eine Sportlerin, die mit hoher Wasserlage überzeugt, die viel Schub erzeugt, die viel wegschiebt unter Wasser. Und das kommt hier auf den 800 mit einer riesen Zuglänge wirklich zum Tragen über die 400, 800, 1500 Meter. Und dann gibt es noch 2 Außenseiterinnen mit Celine Rieder, Janet Spivox, die beide auch in den vergangenen Jahren sich stetig aufwärts entwickelt haben. Gerade Celine Rieder, 8.38, 8.35, 8.32, ihre Saisonbestzeiten der vergangenen Jahre. Das sind immer noch 6 bis 7 Sekunden bis zur Olympianorm. Aber eine 8.33.40 ist die EM-Norm und das sollte allemal machbar sein für Celine und für Janet, also für beide. Janet für die SGS am Start eher Richtung 1500 Meter Freistil orientiert, belegt dort Platz 4 in der Bestenliste. Das ist und dann nochmal sogar raus Richtung Freiwasser mit dem großen Drama bei der WM in Doha, wo man ihr ungerechtfertigt oder nicht, das müssen Gerichte entscheiden, ich weiß nicht, wie das da gerade ist, den Startplatz für Olympia weggenommen hat. Und dann gibt es noch jungen Nachwuchs, nämlich mit Marian Plöger und Julia Ackermann, die für jetzt Olympia auf jeden Fall noch zu jung sind, aber definitiv eine Perspektive haben, das Richtung LA 2028 zu wuppen. Wir drehen uns vom Bauch auf den Rücken und kommen zu den beiden Rückenstrecken, 100 und 200 Meter. Und alle beide kann man ganz getrost sagen, und das weiß jeder, jeder da draußen, das sind Sorgenstrecken für den Deutschen Schwimmverband. Der Erfolg der Lagenstaffel bei den Frauen wird hauptsächlich von der Rückenstrecke bestimmt werden. Die Pflichtzeit ist eine 59,99. Und seit der Saison 2021 gab es keine Sportlerin mehr, die unter der 1,01-Marke geschwommen ist. Und das ist schon ziemlich weit weg von der Norm und international auch ziemlich weit weg. Diejenige, die immer so die Fahne hochgehalten hat, ist Laura Riedemann vom SV Halle. Schwamm 2019, 2020, 2021 jeweils eine 59,9 im Laufe der Saison. Qualifizierte sich dann auch 2021 für ihre ersten Olympischen Spiele und hängt aber immer noch dem deutschen Rekord von Daniela Samulski hinterher, der aus dem Jahr 2009 datiert und eine 59,77 ist. Nichtsdestotrotz, Laura ist die einzige, die bisher in Normregionen vorstoßen konnte. Macht sie vorrangig deshalb durch super starke Tauchphasen, durch eine hohe Wasserlage, durch eine hohe Frequenz, mit der sie die Arme durchs Wasser bewegt. Aber seitdem es dort einen Trainerwechsel gab in Halle, ist sie nicht mehr an die 1,00 herangekommen. Seither steht das so bei 1,01. Und da gibt es inzwischen einige aus den jüngeren Jahrgängen, die sich da auch nach vorne geschwommen haben. Mit 1,02 stehen aktuell in der besten Liste Kylie Wilhelm und Lena Riedemann, die Schwester von Laura, sind sowohl letztes als auch dieses Jahr diese 1,02 geschwommen. Und dann sind da noch die jungen Athletinnen. Eine Lise Seidel mit ihren 18 Jahren, die eine mittlere 1,02 schwimmt. Eine Anna-Maria Börsler, die über die 50 Meter Delfin und 50 Meter Rücken durch die besten Listen pflügt und einen Jahrgangsrekord nach dem nächsten auslöscht. Über die 100 Meter das noch nicht so ganz ins Becken bringen kann. Sie auch erst 18 Jahre alt, ist eine Noelle Benkler mit ihren erst 16 Jahren, in dem 17 Jahre Jahrgang 07, mit ihren 17 Jahren, die über die Rückenstrecken sich zu Hause fühlt, ist eine Linda Roth mit ihren erst 16 Jahren und ihrem ersten deutschen Jahrgangsrekord auf der Kurzbahn über die Rückenstrecken und eine Eva zur Brücke auch aus Halle mit ihren erst 16 Jahren, die mit einer 1,03 hier gelistet ist. Spannend möchte ich, und da möchte ich einmal den Blick hinlenken, an Linda Roth vom SV Cannstatt, die letztes Jahr über die 100 Meter Rücken noch nicht mal in den Top 20 offene Klasse irgendwo vertreten war und dieses Jahr mit ihrer 1,02,54 schon bis auf Platz 4 nach vorne geschwommen ist. Es ist ein irrer Sprung, der da passiert ist, und zeigt einmal mehr, wie wichtig das ist, in den jungen Jahren an den Fundamentals zu arbeiten, sprich Wasserlage, Wassergefühl, langer Abdruck, alle vier Lagen gleichmäßig trainieren, viel koordinative Sachen zu machen, um dann vielleicht sagen zu können, ey, letztes Jahr kannte man dich überhaupt nicht auf dem Rücken liegend und dieses Jahr gehörst du zu den Besten, die wir in Deutschland haben. Das ist echt abgefahren. Irgendwo denke ich, bei einer 1,00, mittleren 1,00 wird sich dieser Staffelplatz, den es zu erschwimmen gibt, entscheiden. Die Normzeit wird keine der genannten unterbieten können. Und eine mittlere 1,00 ist eigentlich auch nur Laura Riedemann zuzutrauen. Wenn sie nicht in Topform ist oder da nicht voll antreten kann oder sich tragischerweise verletzt irgendwas, dann ist es ein wahnsinnig offenes Feld im irgendwo 1,02er, mittleren 1,01er Bereich. Da gibt es dann 6 oder 7 Athletinnen. Über die 200 Meter Rücken sieht das auch nicht wesentlich viel besser aus, sondern eher noch ein bisschen schlechter. 2 Minuten 10 ist hier die geforderte Normzeit. Der deutsche Rekord steht bei 2,07 und wird gehalten von Lisa Graf seit 2017. Warum sage ich das? Weil wir vor 7 Jahren schon mal eine Sportlerin hatte, die deutlich unter dieser 2 Minuten 10 Marke gewesen ist. Aktuell ganz vorne in der besten Liste ist Lise Seidel, die nicht nur die 100 Meter schwimmen kann, sondern offensichtlich auch die 200 Meter sehr, sehr gut beherrscht. Ist in Chemnitz jetzt auch nicht so verwunderlich. Auch eher ein Stützpunkt, der sich auf den langen Strecken einen Namen gemacht hat. 400 Lagen, 800, 1500 Meter Freistil, Julia Ackermann, Lise Seidel über die 200 Meter Rücken, Yara Ferriefstahl über die 200 Meter Delfin. Also die sehr, sehr anstrengenden Sachen, die dafür aber auch viel investieren, zusammen mit ihrem Trainer Steven Krüger. Lise ist eine, die ähnlich wie Hannah Küchler zum Beispiel auf dem Höhepunkt wirklich abliefern kann. 2023 bei der JTM 2:13:07 ihre aktuelle Bestzeit geschwommen, also beim Höhepunkt auch wirklich am schnellsten gewesen. 2022 dann noch 2:14:09 zu Buche. Seither ist da einiges passiert, also 2 Sekunden abgeknapst, und das wird auch in diesem Jahr, denke ich, bei den deutschen Meisterschaften nochmal vorwärts gehen. 4 Sekunden werden es nicht, aber so eine 2:13, eine hohe 2:12 halte ich da schon für machbar. Auf Platz 2 im Moment in der besten Liste ist Mira Hilgert mit ihren 15 Jahren 2:16. Dann kommt eine Kylie Wilhelm 2:17 und dann wird es schon wirklich uninteressant, wenn wir über Quali-Normen für die Olympischen Spiele sprechen. Summa summarum, 200 Rücken haben wir aktuell keine Sportlerin, die sich für Olympia wohl qualifizieren wird. Aber wir haben einige Sportlerinnen, die perspektivisch über die Nachwuchsmeisterschaften und über die deutschen Meisterschaften sich dahin arbeiten können. Kommen wir zum Brustschwimmen, und das Brustschwimmen ist ein kleines Highlight dann wieder. Über die 100 und 200 Meter Brust gibt es eine dominante Figur, einen dominanten Namen, und der heißt Anna Elend. Der Name ist Anna Elend, wie auch immer. Die Sportlerin heißt Anna Elend. Von der SG Frankfurt seit Jahren in Texas zu Hause an der Universität dort, ist die deutsche Rekordhalterin über die 100 und 200 Meter Brust, und die 200 Meter Brust Pflichtzeit für die Olympiade ist die einzige, die unterhalb des deutschen Rekordes liegt, und das relativ deutlich mit 7 Zehnteln. 2:23:09 muss geschwommen werden, die Bestzeit, und der deutsche Rekord von Anna liegt bei 2:24:06. Sie war in Fukuoka verletzt. 2023 ist also eigentlich keine Hausmarke, die man sich wirklich angucken sollte. Lasst uns nochmal ein Jahr zurückgehen, 2022 nach Budapest, wo sie Vize-Weltmeisterin über die 100 Meter Brust geworden ist, mit einer unfassbar starken zweiten Rennhälfte, mit einer sehr, sehr starken zweiten Schwimmbahn. Das ist absolut ihre Stärke, auch etwas, das sie bei den Yards-Rennen im College immer wieder zeigt, dass die zweite Rennhälfte stärker ist, dort auch über die 200 Yard eine beachtenswerte Konkurrentin im Teilnehmerfeld. Sie schwamm im Dezember eine 2:26:06 über die 200 Meter Brust in und schwimmt die jetzt auch nochmal in San Antonio bei der Pro Swim Series. Es wird abzuwarten sein, ob sie hier ihren deutschen Rekord unterbieten kann und dann auch noch gleich so deutlich um diese 7 Zehntel, dass es für die Normzeit reichen wird. Die 100 Meter Norm 1:06:79, die wird sie auf jeden Fall schwimmen, da habe ich gar keinen Zweifel, das nehme ich tatsächlich so als gegeben hin, und die viel spannendere Frage ist, wofür es bei Olympia reichen wird. Ein kurzer Blick noch auf die einheimische Konkurrenzsituation. Dort ist unter anderem Julia Tietze, die 23-Jährige, die parallel zu ihrem Leistungssportlerleben noch eine Ausbildung bei der Polizei macht. Da gibt es ja die Möglichkeit, das beides miteinander zu kombinieren. Dann kann man auch mal für 3 Wochen in die Sierra Nevada ins Trainingslager fliegen. Mit 1:08:09 im letzten Jahr hat sie sich weiterhin in der deutschen Spitze etabliert, ist dort seit Jahren ja auch zu finden, wenn auch immer so ein wenig unter dem Radar, weil so dieser letzte Sprung gefehlt hat, diese letzten Zehntel, um unterhalb einer Normzeit, einer Quali-Norm zu bleiben. Gucken wir mal, wo das für dieses Jahr hingehen wird. Ihre Bestzeit 1:08:01, und das lässt schon so Optionen offen Richtung Europameisterschaft Norm 1:02:04. Dann gibt es noch 2 Starts bei den Berlin Swim Open am nächsten Wochenende, nämlich von Nele Schulze, die eigentlich die Strecke schon relativ lange mal so ad acta gelegt hat und das bloß noch als Nebenstrecke nimmt, und von Bente Fischer, die sich über die 100 und 200 Meter Brust zu Hause fühlt. Hat ihren Trainingsstandort nach Berlin verlegen müssen, ist seither wenig im Wettkampfbecken unterwegs gewesen. Die Auflösung von der Profiabteilung von der Neckarsulmer Sportunion hat unter anderem für diesen Umzug mitgesorgt. Schwamm jetzt im Februar eine 1:11, war letztes Jahr mit einer 1:09:05 gelistet bei den deutschen Meisterschaften, schwamm sie das und hat generell einfach wahnsinnig turbulentes 2023 hinter sich, und wir müssen mal gucken, was da dieses Jahr dann überhaupt möglich ist, wenn das Fundament, wenn die Basis auf wackelige Füße, will ich nicht sagen, aber auf so unruhigen Füßen steht. Und wenn man Bente Fischer sagt, dann muss man auch im gleichen Atemzug Kim Herkle sagen, denn Kim und Bente waren die beiden, die sich letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften ein unfassbar spannendes Duell geliefert haben. 2:27:03 schwammen sie beide, und es war erst auf den letzten Metern, dass Kim sich hier absetzen konnte. Danach auch echt mit den Tränen zu kämpfen hatte, weil sie seit ihrem Wechsel in die USA vor jetzt 2 Jahren eigentlich mit ganz vielen Verletzungen und wirklich schlimmen Sachen auch zu kämpfen hatte. Hatte sich beide Oberschenkel letztes Jahr gebrochen, hat das erste Jahr mehr im Krankenhaus verbracht als in der Schwimmhalle. Wenn ihr wollt, hört da gerne nochmal in die Gespräche rein, die wir da im Monatsrhythmus geführt haben. Das war wirklich, wirklich wahnsinnig tough. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, wo Kim herkam, die haben sich, Kim und Bente waren 2021 alle beide schon mal verdammt nah dran, sich das Olympiaticket zu sichern. 2:25.4 und 2:25.9 waren damals die Zeiten, die sie beim Quali-Wettkampf geschwommen waren, und damit waren sie nur wenige Zehntel weg von der Pflichtzeit. Das heißt, beide haben es eigentlich auch prinzipiell in sich. Ich glaube nicht in diesem Jahr, wenn sie weitermachen 4 Jahre, dann kann da nochmal etwas gehen. Und eine Nachwuchsathletin möchte ich nochmal hervorheben, und das ist Lena Ludwig vom SV Nika Heidelberg, die mit ihren 17 Jahren auch so ein bisschen in die deutsche Spitze vordringt, aber auch etwas unter dem Radar bleibt. Schwamm eine 1:10 im Dezember 2023, 1:09.7 in der letzten Saison. Also hat da auch nochmal einige Fortschritte gemacht, hier so mitten in der Saison schon die Bestzeit des vergangenen Jahres abzurufen, ist schon nicht so ohne, und hat es auch geschafft, über die 200 Meter Brust in 2:27.7 bei den Junioren-Europameisterschaften den deutschen Jahrgangsrekord einzustellen und zu unterbieten, und der war von Kim Emily Häkle. Also da sieht man schon, ey, da könnte durchaus was gehen, der Weg ist vorgezeichnet, und da gibt es schon eine Sportlerin, die schon mal nah dran war an den Olympischen Spielen, und Lena befindet sich hier auf dem gleichen Pfad. Vermutlich auch nicht dieses Jahr, aber wir haben ja dann noch einige erfolgreiche Jahre mit nicht nur Olympiaden, sondern auch Welt- und Europameisterschaften vor uns. Also, Anna Elend ist gesetzt in meinen Augen über die 100 Meter Brust. Das ist nur eine Formalie mit der Pflichtzeit. Und die 200 Meter Brust werden ein wahnsinnig spannendes Rennen, wie weit sich die Athletinnen dort an die neudeutschen Rekord und dann auch an die Normzeit ranrobben können. Bleiben noch die Delfin und die Lagenstrecken übrig. Über die 100 Meter Delfin haben wir eine Weltmeisterin im DSV, Angelina Köhler, 56:11 geschwommen, damit auch qualifiziert. Und dann gibt es zwei Athletinnen, die vielleicht, oder eine Athletin, die einigermaßen realistische oder wenig realistische Chancen hat, sagen wir lieber so, und ich werde gleich erklären warum, und dann drei, die den Blick in die Zukunft lenken. Die Kandidatin, die wenig realistische Chancen hat und damit doch noch eine ganz mini kleine Chance hat, ist Lisa Marie Finger von der SG Neukölln Berlin. Die braucht eigentlich eine eigene Rubrik, hatte letztes Jahr ihre ersten Weltmeisterschaften als Kraulschwimmerin in der 4x100 Meter Lagenstaffel und ist seither so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, was das Schwimmsportliche angeht. Schwamm 2021, also vor 3 Jahren mit 16 Jahren schon mal, um die 59 Sekunden über die 100 Meter Delfin, und da fehlen dann nur noch 1,1 Sekunden zur Norm, hat aber seither diese Zeit nicht mehr bestätigen können. Und da wird viel physische und psychische Arbeit in Berlin reingeflossen sein, hier Lisa A., glaube ich, bei Laune zu halten und B., dafür zu sorgen, dass sie wieder an dieses Niveau ranschwimmen kann oder das sogar jetzt mit 19 Jahren wieder unterbieten kann. Und das wäre schon der absolut größte Erfolg, der größte, wenig beachtete Erfolg, der hier bei den deutschen Meisterschaften erfolgen könnte. Wenig beachtet deshalb, weil diese Storylines dann immer untergehen. Das sieht nicht spektakulär aus, hat aber eine riesen Bedeutung für die Sportlerin. Dann gibt es noch Alina Bajewitsch, die erst 15-Jährige, die eine 1:00 letztes Jahr bei den European Youth Olympic Festival schwamm und im Dezember 23 diese Zeit nochmal wiederholt hat. 2,1 Sekunden aufzuholen oder nochmal abzuknapsen, erscheint mir aber doch sehr viel über die 100 Meter. Ihre Stärke sind auch eher die 200, da werden wir das gleich nochmal hören. Und dann gibt es noch im Jahrgang 2008 mit Linda Roth und Yara Ferriefstahl zwei Sportlerinnen, die mit einer 1:01 im Moment in der Bestenliste drinstehen und denen die Zukunft wohl über diese Strecke gehören wird. Summa summarum lege ich mich mal drauf fest, Angelina Köhler wird die einzige Starterin für den DSV bleiben. Über die 200 Meter Delfin ist das nicht so deutlich, denn das war lange ein luftleerer Raum, nachdem Franzi Hentke und Katrin Demler 2021 eine 2:09 geschwommen waren, alle beide. Und jetzt ist es aber auf einmal so, dass mit Angelina Köhler und Alina Bajewitsch zwei neue Namen auf die Bildfläche aufgeploppt sind, die sich realistische Chancen ausrechnen dürfen. Angelina Köhler mit EM-Gold auf der Kurzbahn über diese Strecke schwamm damals auch knapp am deutschen Rekord vorbei. Und jetzt, was sie jetzt hier auf der Langbahn liefern wird, ist eine absolute Überraschung. Keine Ahnung, was sie wird schwimmen können, aber sie wird sie bei den Berlin Swim Open nächste Woche, wird sie es mal zeigen. Ich hoffe, es gibt einen Livestream, wo man das sehen kann und dann wissen wir, ob es in Richtung 208,43 gehen kann oder nicht. Ich behaupte, ja, das kann es. Gerade weil Angies Stärke auch auf den zweiten 50 Metern bei den 100 Metern liegt und sie kommt hinten raus, das war auch bei der Kurzbahn-EM zu sehen, dort mit mehr Wenden und Tauchphasen, das ist mir schon alles klar, aber es ist, die Anlagen sind da, um auch eine erfolgreiche 200-Delfin-Schwimmerin zu sein. Und Alina Bajewicz, die 15-Jährige, hat sich kontinuierlich in den Fokus geschwommen. 2 Minuten 11 bei der JDM in Belgrad, da fehlten bloß noch 2,4 Sekunden zur Norm im vergangenen Jahr. Schwamm eine 2:11:06 im November in Rotterdam und seither ist sie diese Strecke auf der Langbahn nicht mehr geschwommen. 2:07:04 nochmal auf der Kurzbahn im November bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und seitdem ist es generell im Wettkampfbecken ziemlich ruhig gewesen um sie, beziehungsweise war sie bloß noch über Nebenstrecken wie die Kurz- und Kraulstrecken 200 Meter und die Rückenstrecken am Start gewesen. Kann natürlich alles Taktik sein, um nicht unnötig den Druck aufzubauen, dass man doch jetzt vielleicht im Februar so ganz urplötzlich auf einmal nach 2:09:05 die Wand berührt und alle schreien nur noch, boah, wann fällt die Sekunde, wann schwimmt sie die Norm, wann schwimmt sie die Norm. Das baut ja auch riesen Druck auf. Und um vielleicht diesen medialen Druck da wegzunehmen, hat man einfach darauf verzichtet, zusammen mit ihrem Trainer Roland Böller in Erlangen, hat man vielleicht einfach darauf verzichtet, sie nochmal in den Fokus zu stellen, ins Schaufenster zu stellen und diesen Blicken auszusetzen und diesem Druck auszusetzen und gesagt, ey, komm, wir bereiten uns hier vor, wir dokumentieren das und wir sagen das keinem, was wir hier machen und dann ploppen wir ein, zweimal auf die große Wettkampfbühne auf und dann zeigen wir, was wir geübt und gelernt haben. Denn dass Roland Böller das kann, hat er ja gesagt, Hanna Stockbauer hat er zu Weltmeistertiteln geführt, auch mit ihm gibt es ja ein Interview in der Swimcast-Bibliothek. Zu Alina muss man dann nochmal sagen, dass das stilistisch Ende letzten Jahres schon mal deutlich besser aussah als dann noch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai. Das war sehr, sehr blockiert und sehr fest aus. Das war bei den DKM im November schon deutlich lockerer und rhythmischer und hat dann wieder Hoffnung geweckt, dass es da vielleicht doch in die richtige Richtung gehen kann. Das ist natürlich ähnlich bei ihr wie bei Evelyn Wegrotzky oder auch bei Namira Helget, die alle so jung sind. Es ist der Anfang der leistungssportlichen Karriere. Da kann unfassbar viel passieren. Und ich möchte jetzt hier nicht den Druck aufbauen, dass sie das schaffen muss. Sonst ist sie eine Niete und ein Flop und ein absoluter Nichtskönner. Nein, auf gar keinen Fall. Sie kann es schaffen. Und wenn sie es nicht schafft, dann kann es trotzdem ein herausragender Wettkampf sein. Schon alleine, weil sie vielleicht 1,5 Sekunden schneller geworden ist und eine flache 2:09 schwimmt, was jetzt auch schon sehr lange keiner mehr geschafft hat. Prognose: Angelina Köhler, Alina Bajewicz mit realistischen Chancen. Alina wäre aufgrund ihres Alters auch etwas, wo sich dann natürlich die Medien zu Recht drauf stürzen würden, wenn es Richtung Olympia geht. Dieses 15-jährige Wunderkind, die Schlagzeilen kann man sich relativ leicht ausdenken, ist in der Regel natürlich wenig förderlich für so eine junge Athletin. Und ja, das sind die Risiken, mit denen man einhergeht. Fragt mal nach in Berlin, da haben wir bei den 100 Delfin kurz drüber gesprochen. Last but not least, Lagenstrecken, 200 Lagen, 400 Lagen. Prognose, das wird auf beiden Strecken richtig, richtig schwer bis unmöglich, wie im Falle der 400 Meter Lagen. 200 Meter Lagen, 2:11:47 ist die Pflichtzeit, 2:11:05 ist seit 2016 keine deutsche Athletin mehr geschwommen. Katrin Demler, Zoe Vogelmann sind 2021 beide 2 Minuten 12,1 geschwommen und wahnsinnig knapp an der Norm vorbei. Der Name Demler fällt da schon zum zweiten Mal nach den 200 Meter Delfin und haben wir also zwei Sportlerinnen, die das durchaus in sich tragen. Dazu kommt Kelly Messel und Zoe Vogelmann in dieser Saison mit 2 Minuten 14er Zeiten. Also zumindest Zoe ist da wieder dran an dem Niveau, das sie 2021 schon einmal hatte. Und dann gibt es noch die anderen guten deutschen Lagenschwimmerinnen, die alle in den USA beheimatet sind. Das ist Julia Gürig, das ist eine Kim Emily Hägle, die alle so im 2:14er Bereich rumschwimmen. Das gleiche gilt für Nele Schulze mit 2 Minuten 14. Und ja, dann halt noch die erfahrene Katrin Demler mit 28 Jahren, für die es möglicherweise auch der letzte Tanz ist. Da müssen wir gucken, was einfach geht. Aber 2:11:05 bedeutet damit, dass es sehr, sehr schwer wird, aber nicht unmöglich. Dennoch würde ich mich hier mal festlegen, es ist eigentlich möglich, so richtig dran glauben möchte ich da eigentlich irgendwie nicht, um keine falschen Hoffnungen zu haben und enttäuscht zu werden. Ich freue mich dann lieber hinterher, wenn es doch eine oder zwei der hier genannten schaffen. Über die 400 Meter Lagen sieht das ähnlich aus. Da gibt es im Moment ganz, ganz starke Jugendschwimmerinnen. Das ist eine Noelle Benkler mit 17 Jahren. Das ist eine Laura Sophie Kohlmann mit ihren erst 15 Jahren, die einen Uralt-Jahrgangsrekord über diese Strecke im vergangenen Jahr ausgelöscht hat. Es ist eine Linda Roth, die quasi keine Schwächen in ihrem schwimmerischen Spiel hat. Es ist eine Julia Ackermann, die drei Lagen ganz herausragend beherrscht und das Brustschwimmen eher so gar nicht. Dazu kommen zwei ältere, wenn man das so sagen möchte, Jahrgang 2003, Zoe Vogelmann, Kim Hägle, mit 21 Jahren ist man nicht alt, die in 2021 beide eine 4,41 geschwommen sind und damit nur knappe 3 Sekunden über der Norm waren. Auch hier wird abzuwarten sein, was die beiden können. Wenig im Moment dieses Jahr gesehen von beiden im Wettkampfbecken, immer nur so kleine Snippets aus dem Training. Dazu kommen Julia Görig und Kelly Messel, aber unter 4,45 war da schon seit einigen Jahren eigentlich keine Athletin mehr und das nimmt mir dann doch die Hoffnung, dass die 4,38 für irgendjemanden der genannten hier in Reichweite sein wird. In der Summe macht das dann also so roundabout 9 oder 10 Sportlerinnen mit Einzelstarts in Paris. Dazu kommen noch 6 Aktive, die die Staffelmannschaften ergänzen werden. Also wird der DSV so roundabout vermutlich mit so 15 bis 16 Frauen nach Paris reisen. Und das ist doch eigentlich schon eine ganz schöne Gruppengröße für so einen kleinen, aber feinen sportlichen Ausflug. Kleine, aber feine sportliche Ausflüge gibt es auch an diesem Wochenende. Und damit kommen wir zum Wettkampfausblick. Denn bereits heute am Donnerstag ging es in Eindhoven schon los und auch in San Antonio in den USA wird ab heute auf den kurzen Strecken, gestern waren ja nur die 1500 Freistil, da war kein Deutscher am Start, geht es zur Sache. Und da gab es heute Morgen schon einige Ausrufezeichen, unter anderem von Cornelius Jahn, die 200 Meter Rücken in der 1:58.01 geschwommen ist und da fehlt ihm schon nicht mehr viel zur Olympia-Quali. Nämlich nur noch knappe 5 Zehntel und das ist wirklich nicht mehr viel. Da geht vielleicht sogar schon was heute Abend im Finale und es gibt die erste Qualifikationsnorm für Olympia in diesem Zeitraum. Ganz große Augen machen werden da mit Sicherheit auch Christian Diener, der sich auch über die 200 Meter Rücken qualifizieren möchte und neben ihm heute Abend im Finale schwimmt und mit 1:59.0 auch schon mal überzeugen konnte. Außerdem in Eindhoven am Start Cornelius noch über die 100 Meter Rücken, wo ich ihn viel eher sehe als auf den 200 Metern eigentlich. Außerdem dabei Melvin Imodu, der die 100 Meter Brust angreifen wird, die Olympianorm offiziell unterbieten möchte, über die 50 Brust jetzt hier im Vorlauf schon ganz knapp am deutschen Rekord mit nur 900stel vorbeigeschwommen ist. Ole Mats Eidam, der Potsdamer Sprinter, 50, 100 Meter, jeweils in Freistil und in Delfin. Chiara Klein schwimmt die 200 Meter Freistil. Juliana Bokschka über die 50, 100 und 200 Meter Freistil unterwegs. Nina Sandrine Jazzi über die 50 und 100 Meter Freistil. Cedric Büssing, der letztes Jahr U23 Europameister geworden ist und am deutschen Rekord für die 400 Meter Lagen gekratzt hat, ist im Wettkampfbecken unterwegs, diesmal über die 200 und 400 Meter Lagen. Philipp Peschke, heute Abend, Donnerstagabend schon über die 200 Meter Freistil im Finale, sein Vereinskamerad Simon Reinke über die 400 und 800 Meter Freistil unterwegs. Ebenfalls dabei der für Olympia qualifizierte Sven Schwarz über die 800 Freistil, schwimmt jetzt hier in Eindhoven 400 und 1500 Graul und möchte sich bei den Männern über die Langstrecken schon mal sagen, ey Jungs, ich bin richtig fit, Flo, Lukas, Olli, Clement, wie ihr alle heißt, nehmt euch an mir müsst ihr erstmal vorbei. Artem Selin dabei, 50 und 100 Meter Freistil über die kurzen Kraulstrecken. Jessica Felsner schwimmt die 50 Freistil. Jano Beschnitt heute schon im Finale 200 Kraul, dazu 400 Kraul, 100 Delfin. Und der nicht altern wollende Marco Koch startet über die 200 Meter Brust einen Angriff auf seine vierte Olympiade. Ich glaube, es ist seine vierte Olympiade. Dann geht es in San Antonio für die US-Aktiven im Wasser und im Wasser zur Sache. Allen voran Julia Mozinski 200, 400 Freistil, Björn Kammann 100 Rücken, 100 Delfin möchte sich dort vielleicht einen Staffelplatz erkämpfen. Hanna Küchler 100, 200 Freistil, Raphael Miroslav 100, 250 Meter Kraul, 100 Meter Delfin, ganz vielleicht möglicherweise eventuell, wenn der Wind nicht ungünstig steht. Das war noch nicht ganz klar, ob er die 100 Meter Delfin schwimmt. Aber für Raphael wird es der einzige Auftritt in diesem Qualifikationszeitraum sein. Da kann man also gerne mal besonders genau hingucken, was er dort schwimmt. Für ihn geht es ja auch um die 200 Meter Freistilnorm. Und wer wird der zweite Starter neben Lukas Mertens? Da gibt es auch noch einen Joscha Salchow, der ein Wörtchen mitreden möchte. Und ein Timo Sorgius ist auch noch mit in der Verlosung. Peter Wajasi, letztes Jahr bei der WM dabei als Staffelteilnehmer in der 4x100 Freistil-Staffel, startet hier jetzt auch in San Antonio über die 100 Meter Kraul. Gleiches gilt für Erik Friese, der noch dazu die 100 Meter Delfin im Wettkampfprogramm hat. Kim Herkle, 200 Brust, 200 Lagen. Wir haben gerade schon gehört, warum das spannend ist. Anna Elend, 100 Brust, 200 Brust. Julia Görig, 200 Lagen, 400 Lagen. Zoe Vogelmann, 200 Meter Lagen. Also alle Lagenspezialistinnen sind jetzt hier vertreten. Und ein Name, der fehlt. Und das hat mich dann doch stutzig gemacht, ist nämlich Marius Kusch. Der taucht in dieser Meldeliste nicht auf. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil Marius nämlich durchaus Ambitionen hatte Richtung Olympia, Richtung Olympische Spiele. Und ich finde es interessant, dass er nicht von Indiana nach San Antonio jettet. Weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Aber wenn er bei Olympia teilnehmen möchte, gibt es dann nur noch die Möglichkeit, am kommenden Wochenende entweder in Heidelberg, Magdeburg oder Berlin zu starten oder dann die Woche drauf bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Ich bin gespannt, ob wir Marius, die alte sichere Bank über die 100 Meter Delfin in den Staffeln nochmal hier sehen werden, wie er das Olympiaticket angreift. Angreifen ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß, wir sind 74 Minuten in der Sendung drin, ist mir aber völlig egal. Das ist die Bühne, die Sportlerinnen und Sportler, die dieser Sport haben soll. Und es wird ein absolutes Hauen und Stechen um die deutschen Meistertitel. Am Ende April, wenn es nicht um die Norm geht, wird es ein Hauen und Stechen um die deutschen Meistertitel und es wird um die Normen gehen und das werden unfassbar spannende 4 Tage in der Berliner SSE. Ich habe da schon richtig Bock drauf, bin richtig hyped. Es ist ja manchmal so, dass ich bei diesen Folgen sitze und mir überlege, okay, was machen wir als Wissenschaft, was sind für Nachrichten, okay, Wettkampfbecken mal geguckt und dann arbeitet man sich so rein. Und dann kommt noch eine Information und noch eine Information. Dann siehst du so, ey, erinner dich mal, was das für geile Stimmung war letztes Jahr in Berlin, was das für eine, ja, leider nicht, aber Sport, nicht keine geile Stimmung 2021 wegen Corona, aber was das für krass intensive, spannende Rennen waren für die letztmalige Olympia-Quali. Boah, dann kribbelt es halt echt. Also dann habe ich da richtig, richtig Lust drauf, dass das wieder losgeht, dass hier das Feuer so richtig, richtig anfängt. Und damit das im Wettkampfbecken richtig losgehen kann, braucht es das richtige Training, die richtige Vorbereitung. Und damit mache ich die Brücke zur Wissenschaft der Woche und versuche das hier kurz und unterhaltsam zu halten, damit wir unter den 90 Minuten bleiben. Challenge accepted. Das Thema in dieser Woche oder das Paper, was ich euch vorstellen möchte, hat den wundervollen Titel Physiological Responses and Swimming Performance Changes Induced by Altering the Sequence of Training Sets von Nikitaki Bogdanis Paradises Tubekis im International Journal of Sports Physiology and Performance im Oktober 23 erschienen. Mein Englisch ist bestimmt sehr deutsch, euer ist vermutlich auch. Vielleicht ist es auch gar nicht da. Ich übersetze kurz. Worum geht es? Es geht um physiologische Antworten und den Einfluss auf die schwimmerische Leistung, der hervorgerufen wird, wenn ich die Reihenfolge von Trainingsaufgaben verändere. Was heißt das hier an dieser Stelle? Das heißt an dieser Stelle vor allen Dingen, dass sie sich 3 Sets genommen haben. Sie haben ein Set genommen, das in beiden Versuchsanordnungen gleich war, und zwar ein All-Out-Set. 4x50 Meter, Hauptlage, volle Kanüle. Dazu gab es dann 2 andere Sets, die sie damit gepaart haben, nämlich ein aerob-dominiertes Set, 8x200 Meter, lang locker, mittleres Tempo und 8x100 Meter an der anaeroben Schwelle, also dort, wo das Laktat sich genau auf einem, Kontinuum, sondern auf einem dauerhaften Wert einstellt, also wo die Rate der Laktatbildung genau die gleiche ist, wie die, wie Laktat abgebaut wird. So. Und ich glaube, was uns allen klar ist, ist irgendwie, ey, boah, wenn ich 10x50 Kraul schwimme, volles Rohr und danach 4x1000 Kraul Arme mit Pedals, dann wird das wohl einen Einfluss haben, wie ich die 4x1000 schwimmen kann. Genauso, wenn ich das andersrum stehe. Und wir wissen auch aus unserer Trainingslehre oder wenn wir uns ein bisschen mit Sport beschäftigen, schon mal im Fitnessstudio waren oder so einen Fitnesskurs mitgemacht haben, das geht immer erstmal mit einer Erwärmung los. Irgendwie sachte anfangen, mal irgendwie in Bewegung kommen, damit der Körper sich vorbereiten kann, damit der Körper sich darauf einstellen kann, dass da gleich irgendwie was passiert. Was passiert da im Körper? Es wird die Körpertemperatur erhöht, der Parasympathikus wird stimuliert, man kommt in so eine Art Wettkampfmodus, der ganze Stoffwechsel läuft mal los, das ist alles, der Sauerstofftransport wird besser, weil das Herzchen ein bisschen schneller schlägt, der ganze chemischen Prozesse starten irgendwie, der Körper greift auf Reserven zurück, der leitet einiges in die Wege, damit ich für die nächsten 60 Minuten Aerobic oder Stepptanz oder Zumba oder Yoga oder was auch immer vorbereitet bin. Da machen wir das on purpose, da machen wir das mit Absicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ey, wenn ich so einen Trainingsplan aufschreibe, was mache ich denn zuerst? Mache ich es erst super intensiv und dann den Ausdauerteil? Oder ist es vielleicht klüger, erst den Ausdauerteil zu machen und dann das super intensive am Ende? Und wie beeinflusst sich das eigentlich so gegenseitig? Und das ist das, was Sie hier untersucht haben. Sie haben 12 männliche Schwimmer genommen, die waren im Schnitt 20 Jahre alt, sind die 200 Freistil zwischen 1,54 und 2 Minuten 10 geschwommen und haben genau diese Sets in ihrer Reihenfolge variiert, die ich gesagt habe. Also es gab ein aerob-dominiertes Set, die 8x200 Meter, die sie kombiniert haben mit 4x50 All Out. Dazwischen gab es 10 Minuten Pause, einmal die Reihenfolge aerob-intensiv und die Reihenfolge intensiv-aerob. Und dann gab es das gleiche nochmal mit dem mit dem Schwellenset 8x100 Meter gepaart mit dem 4x50 All-Out-Set. Auch hier wieder erst das Schwellenset, dann All-Out oder erst All-Out, dann das Schwellenset. Das haben sie schwimmen lassen und haben dann mal beobachtet, so im Körper Sachen gemessen, Reaktionsprodukte gemessen, haben die Sportler auch gefragt, ey, wie anstrengend hast du es eigentlich empfunden, haben die Zeiten mitgestoppt und das Ganze jetzt hier zusammengetragen und präsentieren das in diesem Paper. Vor allen Dingen, weil sie sagen, ey, wir haben nirgendwo gefunden, dass das schon mal untersucht worden wäre. Halte ich für ein Gerücht im weitesten Sinne, aber egal. Wir gucken uns das jetzt mal an, wir haben uns das hier nämlich noch nie angeguckt. Die für uns am einfachsten zu bestimmende und am einfachsten zu dokumentierende Größe ist die Schwimmgeschwindigkeit in Form der Schwimmzeit. Und da haben sie tatsächlich festgestellt, dass das völlig unbeeinflusst war von der Reihenfolge der Sets. Man beachte vielleicht den Versuchsaufbau, zwischen beiden Aufgaben gab es 10 Minuten Pause, aber es war egal für die Schwimmzeiten, für die Schwimmsets, das heißt, nehme ich mit als Coach, wenn ich das bin, oder als interessierter Hobbyschwimmer. Die Abgangszeiten oder meine Zielzeiten, die ich mir so vornehme zu schwimmen, sollten völlig egal sein, ob ich mich erst voll auspowere und dann locker schwimme, voll auspowere, dann dieses Schwellenset mache oder ob ich das Ganze andersrum mache. Spielt gar keine Rolle. Ich kann in beiden Aufgaben das Gleiche anbieten. Dem Trainer eine Freude machen, indem ich eine gute Zeit schwimme. Spannender wird das schon, wenn ich mir die Laktatkonzentration angucke, denn die ist generell höher, wenn ich das intensive Set zu Beginn mache. Sprich, als Konsequenz heißt das, dass das niedrig intensive Set, die 8x200 Meter, werden mit einer höheren Laktatkonzentration geschwommen, wenn ich vorher 4x50 All-Out mache, als andersrum. Interessanterweise ist der Absolutwert des Laktatwertes auch wieder egal. In diesem hochintensiven Set erreicht das so roundabout 13 Millimol pro Liter, egal ob ich das als erstes oder als letztes mache. Logischerweise, das niedrig intensive Set wird mit niedrigerer Laktatkonzentration geschwommen, wenn ich das an den Anfang packe. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wiederum wird das Laktat dann auch abgebaut, wenn ich also mit hohem Laktat in die zweite, lockere, langsamere Aufgabe reingehe, dann wird das Laktat abgebaut. Alles soweit, wenn man einmal den Effekt vorneweg verstanden hat, dann erklärt sich der Rest logisch von selber. Was bedeutet das aber für die Sportlerinnen und Sportler? Es ist ja das eine, die gleiche Zeit zu schwimmen. Das andere, wenn ich dann sage, ey, du hast eine hohe Laktatkonzentration, das kann mir vielleicht vorstellen wie so einen kleinen schwereren Rucksack, den ich auf dem Rücken trage, die empfinden das Ganze nämlich dann als deutlich anstrengender. Wenn sie erst sich voll auspowern, die 4x50 All Out gehen, yeah, hurray, geil, geil, ballern, 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 viel Pause und dann noch die 8x200 draufschwimmen sollen, dann sind sie A, vielleicht psychisch. Finden Sie das doof, dass da jetzt noch 8x200 kommen, sind aber auch körperlich echt erschöpft und sagen, Ja, 8x200 waren aber schon ganz schön anstrengend. Und zwar anstrengender, als wenn wir die am Trainingsanfang gemacht hätten. Das heißt, es ist offensichtlich anstrengender, die geforderte Geschwindigkeit zu erreichen. Wohingegen das All-Out-Set, die 4x50, immer gleich anstrengend sind. Maximum ist Maximum. Ob ich das am Anfang vom Training mache, ob ich das am Ende vom Training mache, völlig egal. Und generell gilt es, dass die Reihenfolge, also dass das Gesamttraining immer dann als anstrengender bewertet wird, wenn ich erst intensiv schwimme und dann das nicht so intensive. Also nicht nur, dass die niedrig intensive Serie immer als anstrengender empfunden wird, wenn sie als zweites stattfindet. Auch das Training als Gesamtes wird als anstrengender empfunden, wenn die niedrig intensive Serie als zweites stattfindet. Und das wird auch durch Daten gestützt. So haben sie den Sportlern da ein bisschen Blut abgenommen und haben dann pH-Werte gemessen, haben eine Basenkonzentration gemessen, haben andere Reaktionsprodukte gemessen. Und diese Werte sind alle so, dass man auch objektiv sagen würde, ey, du müsstest dich ganz schön erschöpft fühlen, du müsstest irgendwie ganz schön groggy sein. Und das ist das. Also hier gehen Daten und Sportlermeinung Hand in Hand. Das ist ja durchaus nicht immer so. Die Sportler empfinden also in der Variante erst schnell, dann locker einen deutlich höheren Training Load. Und das wiederum hat dann Auswirkungen vielleicht, die wir in unserer Trainingsplanung berücksichtigen sollten. Sprich, will ich die Sportler mit einem etwas müderen und erschöpfteren Gefühl nach Hause schicken oder habe generell gerade eine Phase, wo es vielleicht nicht so anstrengend ist in der Mehrzahl der Trainingseinheiten, dann kann die richtige Reihenfolge der Aufgaben dafür sorgen, dass die Sportler das als anstrengender empfinden und sich etwas mehr ausgepowert fühlen. Wiederum kann ich sagen, wenn ich eine sehr, sehr hohe Belastung habe und eh schon viel von denen verlange, dann kann ich die gleichen Aufgaben einfach andersrum machen und habe messbar einen etwas geringeren Training Load und die Sportler fühlen sich auch nicht so ausgelastet, obwohl ich den gleichen Inhalt dort reingepackt habe. Das ist ja das Wichtige. Ich will ja meistens sagen oder meistens den gleichen Inhalt rüberbringen und dass sie den schwimmen. Die Frage ist ja nur, wie verkaufe ich den? Und hier habe ich Verkaufsargumente gesammelt, wie denn was vielleicht cleverer ist anzustellen. Und ich habe auch gelernt, die Sportler und Sportlerinnen mal jammern und sagen, boah, das kann ich ja gar nicht mehr, gerade hier richtig volle Kanüle geschwommen. Kann egal sein. Die Schwimmzeit ist unbeeinflusst von der Reihenfolge, wie das Ganze geschwommen wird. Zu guter Letzt auch, was auch noch spannend ist, für die Erholungsphase, also wie lange die Sportlerinnen und Sportler brauchen, um wieder bei 100% zu sein oder wie sie sich dann nach einer Nacht fühlen, ist die Reihenfolge dann auch wiederum egal. Das heißt, es geht rein um das Training, dort hat das einen Einfluss und einen Effekt. Für alles andere außenrum ist die Reihenfolge Wurst. Und damit machen wir den Deckel drauf für heute. Wir machen Ende, wir machen Schluss. Genug erzählt. Guckt euch die Livestreams in Eindhoven an. Guckt euch die Ergebnislisten aus San Antonio an. Folgt mir auf den Social Media Kanälen. Ich versuche Tagesminuten, Stunden aktuell zu tickern, wenn es eine Olympianorm gab. Außerdem gibt es am kommenden Wochenende die NRW-Meisterschaften und die bayerischen Meisterschaften. Clever gelegt, weil der Quali-Schluss für die deutschen Meisterschaften am Sonntag ist und wer dann bis Platz 50 in der Bestenliste drinsteht über die jeweilige Strecke, der darf auch in Berlin starten. Wir haben heute gelernt, wie viel Detailliebe in einem einzigen Trainingsplan stecken sollte. Wir haben erste Achtungszeichen in Stockholm wahrgenommen und gesehen, haben Erwartungen an Eindhoven, an San Antonio und an den kommenden Quali-Zeitraum für die Frauen formuliert. Nächste Woche geht es dann um die Männer. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal gute Unterhaltung bei hoffentlich diversen schwimmerischen Livestreams und Aktivitäten. Ansonsten genießt das gute Wetter. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Heute in XXL-Länge. Ich hoffe, es war schön für euch. Lasst gerne einen Follow, ein Like, ein Sternchen da. Lasst einen Kommentar da und bevor es noch wilder wird, wir machen Schluss für heute. Das war's für heute. Ciao!